ARD.
Weltmacht China.
This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Er hat es wieder geschafft. Donald Trump wird zum zweiten Mal Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Wie blickt China auf das Ergebnis der US-Wahl und was bedeutet es für das zukünftige Verhältnis der beiden Supermächte? Dieser chinesische Experte denkt, dass Trump als Präsident für China ein Vorteil sei. Trump werde die Beziehungen zwischen China und den USA verbessern, da die Vereinigten Staaten unter ihm bereit seien, ihre hart erarbeitete weltweite Führungsrolle an China und andere Länder abzugeben, meint der Experte Shinding Li aus Shanghai. Es geht also nicht nur um Wirtschaft und Handel, sondern auch um Einfluss, Macht und die Zukunft der globalen Weltordnung im 21. Jahrhundert. Werden sich die Konflikte vertiefen, wenn Donald Trump jetzt wieder ins Weiße Haus einzieht? Oder gibt es vielleicht sogar neue Kooperationsfelder im chinesisch-amerikanischen Verhältnis? Janka Oertel vom European Council on Foreign Relations sagt, dass wir uns darauf einstellen können,
dass vor allen Dingen im Bereich der Zölle, im Bereich der Handelsbeschränkungen relativ schnell Bewegung in die Debatte kommen wird. Hier ist Trump relativ klar in seinen Forderungen. Unklarer wird es im Bereich der militärischen Dimension, wird es mit Blick auf Taiwan, unklarer wird es mit Blick auf die Frage, welche Rolle spielt jemand wie Elon Musk?
Trump ist zurück. Was heißt das für die Beziehungen zwischen USA und China? Nicht zuletzt hat das Verhältnis der beiden Supermächte auch Auswirkungen auf uns in Deutschland und in Europa. Das ist unser Thema in dieser Folge. Ihr hört Weltmacht China. Uns gibt es in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Mein Name ist Joyce Lee. Wow, was für eine Nacht. Wir haben hier bei Weltmacht China eine der wichtigsten Wahlen mitverfolgt. Und es steht fest, Donald Trump wird 47. Präsident der USA. Das ist ja jetzt seine zweite Amtszeit. Wie kommt dieses Ergebnis in China an? Das weiß ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt in Shanghai. Hi Eva.
Hallo aus Shanghai.
Was sagen denn die Menschen in China zu Trump als Präsident? Interessiert es sie?
Also erstaunlicherweise war die US-Wahl am Wahltag und auch den Tag danach noch Top-Thema im chinesischen Social Media. Auf Weibo waren Hashtags zur Wahl zeitweise auf Platz 1 getrendet. Das heißt, es gibt schon Interesse und das hat mich auch überrascht, denn in den chinesischen Medien, in den Staatsmedien wurde gar nicht so sehr über die Wahl berichtet. Es war eher eine Randnotiz, selbst in den Hauptabendnachrichten im Staatsfernsehen CCTV, da wurde nur kurz Trump als Sieger vermeldet und das ziemlich hinten in der Sendung. Hier hören wir mal rein.
据多家美国媒体今天公布的测算数据，在2024年美国总统选举中。 共和党总统候选人特朗普已经获得当选所需要的270张选举人票。
Ja, und das war's. Und online wurde dann aber schon viel kommentiert. Die einen fürchten durch drohende US-Zölle auf chinesische Waren unter Trump Einschnitte für Chinas Wirtschaft und höhere Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Andere finden Donald Trump aber schlicht einfach sympathisch. Da muss man auch dazu sagen, dass viele in der breiten Masse wahrscheinlich Trump gewählt hätten in China. Er ist sehr bekannt, bekannter auch als Kamala Harris, auch durch seine erste Amtszeit, aber nicht nur, sondern auch, weil seine pointierten Sprüche und Aussagen bei den Leuten gut ankommen und sich auch über kurze Videoclips auf Social Media im chinesischen Internet auch gut verbreiten lassen. Trump hat also einen Entertainment-Faktor in China. Es gab aber auch besorgte Stimmen, zum Beispiel hier in der chinesischen Hauptstadt Beijing. Das ist Gong Pengcheng. Er ist beim chinesischen Staat angestellt und ist überzeugt, dass Trump nicht von China ablassen werde. Das hätte man ja schon im ersten Handelskrieg gesehen, in der ersten Amtszeit von Trump. Den Handelskrieg hatte Trump gestartet. Und deshalb rechnet er mit einem Einfluss besonders auf Chinas Wirtschaft, das Leben der Menschen in China und auch auf internationale Reisen und den Austausch zwischen den beiden Ländern. Und auch ein anderer glaubt, dass die Politik unter Donald Trump nicht China-freundlich werde und dass sie einen negativen Einfluss auf China haben werde.
Okay, aber was sagt denn die chinesische Regierung zum Wahlergebnis?
Xi Jinping hat am Morgen nach der Wahl gratuliert. Das ist zwar später als viele andere Staatschefs, aber dennoch schneller als vor 4 Jahren, als Biden gewählt wurde. Da hat es nämlich mehr als 2 Wochen gedauert. Jetzt, wie gesagt, dieses Mal war es direkt am Tag danach und die Botschaft von Xi an Trump war, dass er sich stabile, gesunde und nachhaltige Beziehungen wünscht und dass beide Länder respektvoll miteinander umgehen und mehr kommunizieren sollen. Auch das Außenministerium hat sich geäußert, wenn auch zurückhaltend. China hoffe auf eine friedliche Koexistenz mit den USA und auf eine gute Zusammenarbeit. Das meinte Mao Ning, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums. Und sie sagte auch, die Wahl des amerikanischen Volkes werde respektiert. Dazu muss man wissen, dass für China die Wahl in den USA eine innere Angelegenheit ist und die Staats- und Parteiführung da keine Partei ergreifen möchte, offiziell zumindest nicht.
USA und China, beide Supermächte, die globalen Einfluss haben wollen. So war das ja bis jetzt. Wir analysieren in dieser Weltmacht-China-Folge, wie die zukünftigen Beziehungen zwischen den USA und China aussehen könnten. Welche Optionen gibt es?
Es gibt schon Experten, wie zum Beispiel der emeritierte Professor für internationale Beziehungen Sheng Dingli in Shanghai, der überzeugt ist, dass eine Präsidentschaft unter Trump zum Vorteil für China wäre. Und zwar, weil Trump nicht so sehr auf Außenpolitik Acht gibt, sondern seinen Fokus auf Innenpolitik in den USA setzt. Das heißt, internationale Bündnissysteme könnten geschwächt werden. Dadurch könnte dann eher China einen Platz einnehmen im geopolitischen Gefüge, ob in den Vereinten Nationen oder in der Klimapolitik zum Beispiel. Aber auch, weil Trump weniger an Themen interessiert ist, die die chinesische Staats- und Parteiführung selbst als interne Angelegenheiten bezeichnet, kann sich Sheng Dingli vorstellen, dass eine Regierung unter Trump eher zum Vorteil Chinas sein könnte. Sheng Dingli sagt hier in diesem Ton, Trump interessiere sich nicht für Hongkong. Er sage auch nicht, dass sich das US-Militär in Taiwan-Angelegenheiten einmischen würde. Und ja, Trump scheine sich nicht um Chinas innere Angelegenheiten zu kümmern. Es gibt aber auch noch andere Experten als ihn, die jetzt keine klare Tendenz sehen, ob jetzt Trump oder Harris besser gewesen wäre aus chinesischer Perspektive. Denn am Ende sind und bleiben die Beziehungen zwischen China und den USA wahrscheinlich angespannt. Das meint auch Zhao Minghao. Er ist Professor für Amerika-Studien an der Fudan-Universität in Shanghai. Zhao Minghao sagt, dass beide, Harris und Trump, zwei unterschiedliche Arten von Gift für China seien. Egal, wer an der Macht ist, Zhao Minghao ist überzeugt, die USA würden weitermachen mit ihrem strategischen Wettbewerb mit China. Und unter Trump habe China aber mehr Sorgen, was die Wirtschaft angeht und Angst vor einer weiteren Runde des Handelskriegs.
Ein weiterer drohender Handelskrieg. Da gucken wir später nochmal genauer drauf. Nochmal zurück zur Geopolitik. Also auf geopolitischer Ebene gibt es, ja, wie du gesagt hast, vielleicht eher einen Rückzug und weniger Einmischung. Was ist denn damit konkret gemeint? Also warum ist das aus Chinas Sicht gut?
Weil Trump damit China das Feld überlassen würde und auch China im Umkehrschluss seinen Einfluss in der Welt ausbauen könnte. Das sagt zumindest Sheng Dingli. Er denkt, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und China unter Trump verbessern sollten, da die USA sich im globalen Kontext dann eher zurückhalten und weniger Führungsanspruch formulieren würden. Damit meint er, dass Trump außenpolitisch nicht so engagiert ist oder, wie die chinesischen Staatsmedien es formulieren würden, Allianzen zu schmieden, um China zu unterdrücken. Das ist ja einer der schwerwiegendsten Vorwürfe Chinas gegen die USA. Und da hat sich Trump unter seiner ersten Amtszeit auch eher raus und zurückgehalten und sich eher auf die USA selbst fokussiert als auf Außenpolitik nach dem Motto Make America Great Again. Trump war ja in seiner ersten Amtszeit zum Beispiel aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen, aus dem UN-Menschenrechtsrat ausgetreten, hatte mit dem Austritt aus der NATO gedroht, Streit mit der Welthandelsorganisation angefangen. Das sind nur einige Beispiele. Und all das hat die Beziehungen der USA auch mit anderen Ländern belastet, denen genau diese Themen wichtig sind.
Trump würde sich also weniger einmischen, laut Shin Ding Lee. Aber was bedeutet das zum Beispiel für Taiwan? Also die USA hat der Insel ja bis jetzt immer den Rücken gestärkt, so als Zeichen einer Supermacht.
Unter US-Präsident Joe Biden war es ja so, da wurden mehr US-Truppen in Taiwan stationiert. Die Militärhilfe wurde ausgeweitet für Taiwan. Biden hat sehr klar seine Unterstützung für Taiwan deutlich gemacht, auch als Abschreckung für China, nicht die Insel militärisch anzugreifen, die Volksrepublik ja als eigenes Staatsgebiet ansieht. Und Trump hat Taiwan nie derart unterstützt. Er hat sogar mehrfach in Betracht gezogen, Taiwan die Unterstützung zu streichen. Er hat sich für gewöhnlich auch sonst eher rausgehalten aus außenpolitischen Dingen, aus Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Hongkong. All das, was China selbst als interne Angelegenheit ansieht, das kümmert Trump nicht so sehr. Und das ist was, was China natürlich schätzt. Und es könnte also eine Beziehung sein auf der Ebene, du lässt mich hier machen, dann lasse ich dich auch machen.
Das wären also die Vorteile für China. Aber ja, so in den letzten Jahren war die Beziehung ziemlich angespannt zwischen den USA und China, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. Also beide Länder haben Zölle eingeführt, um die eigene Wirtschaft zu schützen. Die USA haben den chinesischen Technologiekonzern Huawei wegen Daten- und Spionagebedenken sanktioniert. Wie kann man Trumps Sieg in Bezug auf die zukünftige Wirtschaft Chinas einordnen?
Trump hat weiterhin vor, vor allem den eigenen Markt zu schützen, den Produktionsstandort USA zu stärken und das aktuelle Handelsdefizit der USA mit China abzubauen. Das hatte er während seiner ersten Amtszeit ja auch schon gemacht und einen Handelskrieg mit China angezettelt, mit hohen Strafzöllen auf chinesische Waren. Und jetzt fordert er noch höhere Zölle. Zhao Minghao von der Fudan-Universität in Shanghai und auch andere Analysten schätzen es als sehr wahrscheinlich ein, dass hohe Zölle von 60% auf chinesische Waren kommen. Und das sei vor allem in der jetzigen wirtschaftlichen Lage in China eine Herausforderung für chinesische Unternehmen. Und das werde es auch der chinesischen Regierung schwieriger machen, die wirtschaftliche Lage zu kontrollieren. Die Zölle wären nicht nur viel höher als in Trumps erster Amtszeit, sie würden Chinas Wirtschaft auch in einer viel anfälligeren Lage treffen. Chinas Wirtschaft wird ja derzeit belastet durch mehrere Faktoren, eine anhaltende Immobilienkrise, hohe Verschuldung der Kommunen und auch eine schwache Inlandsnachfrage. Und da ist es wahrscheinlich, dass Chinas Wirtschaft solche Zölle aktuell weniger gut verkraftet, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war.
So, mit all diesen Einschätzungen zu den möglichen USA-China-Beziehungen in der Zukunft, welche Auswirkungen hätte das auf die Beziehungen zwischen China und der EU?
Es gibt in Brüssel die Sorge, dass wenn die USA höhere Zölle auf Waren aus China erheben, dass China dann noch mehr Waren auf den europäischen Markt bringt, um seine Überkapazitäten loszuwerden. Das ist ja ohnehin schon ein Problem, weshalb die EU selbst in bestimmten Branchen wie der Solarindustrie und der E-Auto-Industrie bereits mit Zöllen auch reagiert hat. Das könnte also, je nachdem, wie das noch weitergeht, auch die Handelsbeziehungen zwischen China und der EU weiter verschärfen. Andererseits kann es aber auch sein, dass China und Europa politisch wieder näher zusammenrücken, wenn sich die USA unter Trump eher aus multilateralen Beziehungen zurückziehen. Das meint auch Zhao Minghao, Amerika-Wissenschaftler von der Fudan-Universität in Shanghai.
Ich denke, Trump ist wieder
Zhao Minghao sagt, dass Trumps Rückkehr ins Weiße Haus vielleicht einen positiven Einfluss haben könnte auf die EU-China-Beziehungen, auch die Kommunikation stärken könnte, auch weil es immer noch starke gemeinsame Interessen gäbe zwischen China und zum Beispiel Deutschland und Frankreich, vor allem wenn es darum gehe, Multilateralismus und das internationale Wirtschaftssystem, unter anderem auch die Rolle der Welthandelsorganisation beizubehalten. Bei der Welthandelsorganisation ist es zum Beispiel so, dass Trump die WTO wiederholt angegriffen und beschuldigt hat, für China und andere Rivalen in Handelskonflikten Partei zu ergreifen. Trump hat also viel durcheinandergewirbelt im internationalen System und China hat da vielleicht die Möglichkeit, eine andere Rolle zu spielen und unter anderem auch zu Europa seine Beziehungen neu aufzustellen.
Danke, Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai. Du hast uns die chinesische Sicht auf Donald Trumps Sieg mitgebracht, wie die westliche Sicht aussieht und wie der Westen und auch Europa auf die Beziehungen zwischen China und den USA schauen. Das hören wir jetzt. Darum geht es jetzt mit Dr. Janka Oertel, Direktorin des Asienprogramms beim Think Tank European Council on Foreign Relations. Hallo, Frau Dr. Oertel.
Hallo.
Was waren eigentlich Ihre ersten Gedanken, als endgültig klar war, Donald Trump kommt zurück? Der wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten.
Ich glaube, eine Überraschung war es für niemanden zu diesem Zeitpunkt. Aber auch wenn es keine Überraschung ist, ist die Deutlichkeit des Ergebnisses sicherlich eine riesige Enttäuschung gewesen für viele. Ich glaube, viele im Westen und vor allen Dingen auch in Deutschland hatten sich gewünscht, dass es ein anderes Amerika ist, das eine andere Entscheidung trifft. Das Gute an dieser Entscheidung ist allerdings, dass wir schnell Klarheit haben, dass es keine lange Verzögerung gibt, dass wir nicht wie in einigen Szenarien ausgeklügelt bis in den Januar lange auch Rechtsstreitigkeiten haben würden, sondern dass wir jetzt hier eine relativ klare Entscheidung haben und auch wissen, mit was für einem Amerika wir es hier zu tun haben.
Sie beschäftigen sich ja als Wissenschaftlerin sehr intensiv mit dem Verhältnis China-USA. Was kann ein Präsident wie Trump für dieses Verhältnis bedeuten? Also wir können natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau sagen, was passieren wird, aber es gibt ja dann verschiedene Optionen. Wie könnten sie aussehen?
Ja, ich glaube, das ist genau das, was wir momentan herausfinden müssen. Es gibt so viele verschiedene Varianten, die möglich sind, die sehr davon abhängen, wer genau in der Administration sitzt, wer genau wie viel Einfluss dann haben wird und wie genau Donald Trump sich zu diesem Zeitpunkt dann auch selber aufstellen wird. Das heißt, wir sind noch in so einer Phase von großer Spekulation, aber das heißt nicht, dass wir uns nicht auf einige Szenarien vorbereiten können. Für mich ist eins der wichtigsten und eine der wichtigsten Erkenntnisse natürlich, dass wir über die Bandbreite der Parteienlandschaft in den USA eine relativ große Einigkeit haben, dass China die größte strategische Herausforderung ist für die USA, dass vor allen Dingen hier auch Druck aus dem republikanischen Senat, der ja zurückgegangen ist an die Republikaner, vielleicht auch das Haus, dann ausgeübt wird auf die Administration, hier besonders tough, besonders hart zu agieren. Trump selbst, das war schon in der ersten Administration so, und es ist gar keine so besonders große ideologische Problematik mit der chinesischen Regierung. Für mich ist das so ein erstes Takeaway. Ich glaube, wir werden weniger über Systemrivalität sprechen, System Rivalry, wie wir das vielleicht zwischen Europa und den USA während der Biden-Administration getan haben, sondern eher über National Rivalry, also den nationalen Wettstreit, den Wettstreit zwischen den USA und China um Macht, um Vormachtstellung, um Wirtschaftswachstum, um Prosperität, wer hat die Nase vorn im Bereich der technologischen Entwicklung, wer hat die Nase vorn im Bereich der militärischen Entwicklung. Also es wird weniger um die Systemfrage gehen, als mehr um diese klassischere Großmachtrivalität. Das ist sicherlich etwas, was wir jetzt schon klar sagen können. Dann wird es viel davon abhängen, wer in den jeweiligen Ämtern sitzt. Relativ wahrscheinlich ist, dass wir es wieder mit Bob Lighthizer zu tun bekommen, vor allen Dingen im Bereich der Handelspolitik, der ja sehr klare Vorstellungen davon hat und auch sehr klare die Vorstellungen von Trump umgesetzt hat in der ersten Amtszeit. Wir können uns also darauf einstellen, dass vor allen Dingen im Bereich der Zölle, im Bereich der Handelsbeschränkungen relativ schnell Bewegung in die Debatte kommen wird. Hier ist Trump relativ klar in seinen Forderungen. Unklarer wird es im Bereich der militärischen Dimension, wird es mit Blick auf Taiwan, unklarer wird es mit Blick auf die Frage, welche Rolle spielt jemand wie Elon Musk künftig für eine solche Trump-Administration. Elon Musk ist ja jemand, der durchaus starke Interessen selber in China hat. Also dieser Musk-Factor in Trumps China-Policy, das ist noch für mich so eine große Unbekannte, wie genau und wie stark diese Rolle dort sich ausspielen wird. Und eine Sache, die anders ist als während der ersten Trump-Administration, ist sicherlich, dass wir es jetzt mit einem wirtschaftlich schwachen China zu tun haben, einem China in der Krise. Die Frage ist also, ist ein China, das schwach ist, das wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt ist, vielleicht eher bereit und eher willens, einen Deal einzugehen?
Ich möchte noch ganz kurz auf die Systemrivalität zu sprechen kommen. Das ist ja auch das, was Eva Lambi-Schmidt vorhin gesagt hatte. Sie meinte ja auch, Trump würde sich ja wahrscheinlich ja mehr auf die Innenpolitik konzentrieren, sich außenpolitisch ein bisschen zurückziehen. Das haben ja auch Experten gesagt, die sie interviewt hatte. Was bedeutet das dann aber für China?
Völlig klar ist, dass wenn wir jetzt mal das Dreieck Europa, China, USA aufmachen, dass die europäische Position gegenüber China in den nächsten Jahren massiv davon bestimmt werden wird, welche Forderungen auch aus den USA kommen, welche Politik und welche Regulierung aus den USA kommt, die einen noch stärkeren Einfluss als jetzt auf den europäischen Handlungsspielraum hat. Was wir sehen werden, das kann man auch, glaube ich, schon mit relativer Sicherheit sagen, ist, dass China so ein zentraler Faktor sein wird, der sich durch die künftige US-Administration und durch die Politikgestaltung ziehen wird, weil es eben so viel mit der Innenpolitik zu tun hat. Das ist ja ein Fehlglaube zu denken, dass China Außenpolitik ist. China ist der große Rallying-Faktor gewesen. Die Frage, welche Jobs gehen verloren an China, wie viel Wachstum geht verloren an China, wie abhängig ist man von China, welche Produktion muss zurückgeholt werden, wie können die USA als Produktionsstandort gestärkt werden, wie können amerikanische Arbeiter gestärkt werden, wie kann man dafür sorgen, dass kein Dumping stattfindet und dass der amerikanische Markt geschützt wird. Das sind ja alles innenpolitische Aspekte, die ganz zentral für die Kampagne der Trump-Administration sind, die ganz eng verwoben sind mit der Frage, wie sieht das Verhältnis zu China künftig aus?
Wir hatten ja Trump schon mal als Präsidenten der USA. Können Sie noch mal konkret sagen, was das für die Wirtschaft Chinas noch mal bedeutet, wenn jetzt die zweite Amtsperiode von Trump kommt?
Also ich glaube, ganz konkret können wir das noch nicht sagen, weil wir auch noch nicht wissen werden, wie die chinesische Regierung darauf reagiert. Also gibt es jetzt dann ein massives Investitionsprogramm? Welche Antworten hat man in der Schublade in Zhongnanhai, in Peking sich schon überlegt? Was sind die Antworten, die man vielleicht schon geben kann? Trump ist reingegangen mit einer sehr konkreten Forderung und mit der konkreten Ansage 60% Zölle auf alle chinesischen Produkte. Die Bereitschaft dafür, sehr aggressiv aufzutreten und einen harten Kurs zu fahren, die ist durchaus da. Aber natürlich auch immer die Bereitschaft zu sagen, wie könnte denn ein wie auch immer gearteter Deal aussehen. Und es ist ja nicht so, und das muss man, glaube ich, historisch auch nochmal zurechtrücken, dass die Trump-Administration mit einem Handelskrieg mit China begann, sondern sie begann eben mit langen Verhandlungen über die Möglichkeit, einen guten Deal herauszuschlagen für die USA, wo Lighthizer und Joche sehr lange miteinander verhandelt haben. Und ja auch zu einem ersten Ergebnis gekommen waren, das dann letzten Endes so nicht umgesetzt wurde. Aber der Versuch war zumindest am Anfang da. Also der erste Instinkt von Seiten der Trump-Administration war, wir können einen Deal verhandeln, den sonst niemand verhandeln kann. Die Bereitschaft dazu wird jetzt sicherlich geringer sein. Die Bereitschaft dazu, nochmal darauf einzugehen, dass man sozusagen versucht, China auch entgegenzukommen in einigen Bereichen. Die Forderungen werden sehr viel klarer und sehr viel härter sein. Die Verhandlungsposition der USA hat sich im Vergleich zur ersten Trump-Administration eben verbessert. Die chinesische Wirtschaft steht schlechter da. Das heißt, wir müssen hier schauen, unter wie viel Druck die chinesische Regierung letzten Endes gerät, wie viel davon sie abfedern kann durch eigene Maßnahmen und wo vielleicht auch Raum besteht, um zu einer Einigung zu kommen. Aber ich glaube, dafür ist es zu früh.
Jetzt haben Sie gerade von Druck, also von dem wirtschaftlichen Druck geredet. Wir können ja noch mal ein bisschen auf den politisch oder auch geopolitischen Druck schauen. Taiwan ist ja auch ein großes Thema. Taiwan haben wir auch vorhin von Eva Lambie-Schmidt gehört, wurde jetzt bis jetzt immer von den USA unterstützt. Wie könnte sich Trumps Sieg auf die Sicherheitslage im Asien-Pazifik-Raum auswirken? Also wenn wir eben auf Taiwan und auch auf das südchinesische Meer gucken.
Also da die eigene Vorhersagekraft, wenn ich mir allein die letzten 24 Stunden und die Entwicklung dessen ansehe, was sozusagen wir an Unsicherheiten dort erlebt haben und wie schnell sich Situationen entspinnen können, tut man sich schwer momentan mit Prognosen. Aber was wir sagen können, ist, dass die taiwanische Führung sich große Sorgen macht über die Sicherheitslage, sich große Sorgen macht über die Unterstützung der USA, durchaus auch ein strategisches Risiko darin sieht, der Trump-Administration gegenüber zu sein, sicherlich sehr viel komfortabler und sehr viel entspannter gewesen wäre in der Zusammenarbeit mit einer Harris-Administration, wo man sich größere Kontinuität und Berechenbarkeit erwartet hätte. Trump hat während des Wahlkampfs viele Forderungen auch an Taiwan gerichtet, gesagt und die ganze Halbleiterindustrie geklaut und seine wirren Forderungen gestellt und seine wirren Ansagen gemacht. Das ist etwas, wo man in Taiwan zumindest mit großer Besorgnis darauf reagieren muss. Man kann sich nicht sicher sein, dass die USA auf jeden Fall zu Taiwans Unterstützung eilen werden. Die große Frage ist für mich aber nicht nur eine Eskalation mit Blick auf die Taiwanstraße, sondern auch die Frage, wie entwickelt sich die Situation weiter auf der koreanischen Halbinsel. Auch hier hat sich ja die Trump-Administration in der ersten Amtszeit sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, man wird einen Deal machen und man wird das alles hinkriegen. Nun hat sich ja die Lage deutlich verändert mit nordkoreanischen Truppen, die auf einmal die russische Führung im Krieg gegen die Ukraine unterstützen. Das heißt, die beiden verschiedenen Theater, wie man das auf Englisch sagt, also die beiden Handlungsspielräume, der atlantische und der pazifische Handlungsspielraum, militärisch betrachtet für die USA, ist sehr viel stärker zusammengewachsen. Wie genau sich Trump dazu positionieren wird und wo er hier Schwerpunkte legen will, das wird man sehen. Die Angst und die Sorge besteht, dass Taiwan Teil eines größer, wie auch immer gearteten, größeren Deals werden könnte. Ob das wirklich der Fall sein wird und ob das auch mit der Unterstützung, die Taiwan innenpolitisch in den USA, ja auch im Kongress und anderswo genießt, so überhaupt denkbar ist, das halte ich noch erstmal für fraglich.
Sie beobachten ja auch unter anderem die technologische Rivalität zwischen den USA und China. Welchen Einfluss könnte jetzt die Trump-Regierung auf diese technologische Rivalität haben?
Also was spannend zu beobachten wird, und da sind, glaube ich, auch immer noch ganz viele Fragezeichen dran, und es tut mir sehr leid, dass ich heute immer nur mit ganz vielen Fragezeichen da sein kann, aber es ist wirklich auch noch schwer zu beurteilen, wie genau sich die Lage entwickeln wird. Man sich sicher sein kann, ist, dass der Fokus auf grüne Technologien der Trump-Administration sehr viel geringer ausfällt, zumindest momentan, in dem, was wir beobachten können. Hier ist der Bereich, wo die chinesische Führung sehr viele Wachstumsmöglichkeiten sieht und da durchaus auch möglicherweise sich in der Lage sieht, größere Weltmarktanteile generieren zu können, weil die USA nicht in diesen Bereichen unterwegs sein werden. Wenn es um die Frage von Halbleitern geht, von KI-Führerschaft geht, dann ist die Trump-Administration momentan nicht damit vorgetreten, zu sagen, das sind alles die Bereiche, in denen wir auf jeden Fall die Führungsrolle jetzt als erstes übernehmen werden müssen. Das ist jetzt momentan nicht so das klar von Trump selbst zu hören. Aber so Akteure wie Musk spielen da natürlich dann eine ganz besondere Rolle und auch weitere der Milliardäre und der Investoren, die wir da aus dem Silicon Valley sehen, die sich um diese Gruppe scharen, werden großen Einfluss darauf nehmen, wie das langfristig gestaltet werden kann. Wir haben aber auch in der Biden-Administration gesehen, dass es großen Widerstand gab gegenüber Exportkontrollen nach China, die das Wachstum im Bereich zum Beispiel von Legacy-Chips, also von Halbleitern der älteren Generation, dann deutlich eingeschränkt haben. Da sind viele widerstreitende Interessen und wir müssen schauen, wie sich das letzten Endes dann ausmehren wird. Ich glaube, auch da wird in Peking erstmal sehr viel abgewartet werden, zu gucken, was genau als nächstes kommt.
Was würde das denn für Europa bedeuten? Also wie könnten sich dann so die Entscheidungen eines neuen US-Präsidenten auf den Zugang zu Technologien für Europa auswirken?
Ich glaube, dass die Zeit und diese Phase, in der die Biden-Administration durchaus auch lange auf Konsultationen mit Europa gesetzt hat, dass die vorbei ist. Und dass wir uns darauf einstellen können und müssen, dass die USA handeln wird und dass daraus Konsequenzen für Europa erwachsen und dass diese Handlungen nicht zwangsläufig oder gar nicht mit Europa vorab abgestimmt werden. Und das ist etwas, was man auch in Brüssel weiß und worauf man sich auch einstellt, dass man hier möglicherweise proaktiv Angebote auf den Tisch legen muss, um in der Lage dazu zu sein, agieren und nicht nur reagieren zu können.
Vorhin in Eva Lambis-Schmidts Teil hatte ein chinesischer Wissenschaftler noch so die Vermutung gehabt, dass China und die EU vielleicht sogar auch ein bisschen zusammenwachsen könnten, wenn die USA sich außenpolitisch halt ein bisschen mehr zurückzieht. Sehen Sie das auch so?
Also ich glaube, dieser Gedanke, dass es, wenn die Trump-Administration dazu führt, dass es zu einer großen Spaltung zwischen Europa und den USA kommt und dass davon China profitieren kann und deshalb enger mit Europa zusammenarbeiten kann, das ist alles durch die russische Invasion in der Ukraine sehr viel komplizierter geworden. Und ich glaube, das lässt sich so ohne weiteres nicht sagen. Die Notwendigkeit der Sicherheitszusammenarbeit zwischen Europa und den USA ist so groß, dass die Möglichkeiten, hier so auszuscheren und zu sagen, wir sind der lachende Dritte und wir profitieren davon, dass die USA sich zur Seite ziehen und rausziehen aus dem internationalen System, dass das so ohne weiteres sich nicht darstellen wird. Ich glaube, das ist eine Hoffnung, die auf chinesischer Seite gehegt wird, dass man so viele Spaltpilze wie möglich in dieses transatlantische Verhältnis einbringen kann. Das ist eine Hoffnung, die sich vielleicht auch in einigen Bereichen, in einigen Staaten in Europa ergibt. Aber der Blick nach Budapest, nach Ungarn wird schon zeigen, da wird China zur großen Gretchenfrage werden, in der die Frage, ob man bester Freund Pekings sein kann in Europa und gleichzeitig bester Freund Trumps, das ist wahrscheinlich eine Option, die, so wie die Trump-Administration gestrickt ist, wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen wird.
Eine letzte Frage an Dr. Janka Oertel. Wie wird sich die EU China gegenüber positionieren, jetzt wo Trump erneut Präsident geworden ist? Wie schätzen Sie das ein?
Also die ersten Stimmen, die wir jetzt hören, sind, dass ein relativ harter Kurs weitergefahren wird, da dies erstmal dazu führen wird, dass man als ja, veritabler Verhandlungspartner auch in den USA wahrgenommen wird. Ich glaube nicht, dass wir jetzt eine 180-Grad-Wendung in Brüssel haben werden, bei der wir davon ausgehen können, dass man sich jetzt China zuwendet. Aber die großen Fragen werden bestehen, wenn es um Dekarbonisierung, Klimawandel etc. geht, wie stark sich die USA hier abwenden und wie dann zukünftig die Gespräche mit China aussehen.
An Eva die Abschlussfrage: Gibt es Chancen auf eine Zusammenarbeit zwischen USA und China? Was meinst du?
Ich glaube, dass es eher schwieriger wird und die Frage ist, ob Gesprächskanäle, die unter Biden wieder geschaffen wurden, vor allem in Fragen der Klimapolitik, aber auch Militär und auch die Panda-Diplomatie, ob das so weitergeführt wird. Die Beziehungen zwischen China und den USA hatten sich ja wieder etwas stabilisiert, spätestens nachdem Xi und Biden sich im November 2023 in San Francisco getroffen hatten. Und ich würde schon sagen, dass das Verhältnis, so angespannt es auch ist, in der aktuellen geopolitischen Lage heute besser ist als zum Ende von Trumps erster Amtszeit. Von daher bin ich pessimistisch und kann mir vorstellen, dass ein erneuter Handelskrieg, der womöglich droht, Kommunikationskanäle zwischen den USA und China und damit auch die Zusammenarbeit wieder kappen könnte. Darüber hinaus ist der Wettbewerb zwischen den USA und China so stark und wird künftig voraussichtlich noch stärker werden, dass es immer schwieriger wird, Bereiche zu finden, in denen man noch zusammenarbeiten kann, ohne dass es technologisch sensibel ist, dass man sensibles Know-how miteinander teilt und so weiter. Und vor allem in einem Handelskrieg mit einer Spirale nach unten, mit gegenseitigen Zöllen, halte ich das für eher unwahrscheinlich.
Was glaubt ihr, was bedeutet Donald Trump als Präsident der USA für China? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina@rbb-online.de. Anregungen, Lob und Kritik sind wie immer willkommen. Und falls ihr noch auf der Suche nach weiteren Podcasts seid, sie heißen Axolotl, Kalikokrebs oder ganz anders und gehören zu den spannenden, aber auch seltsamen Tierarten da draußen. Weird Animals, das ist ein neuer Comedy-Wissens-Podcast, der genau solche Tiere in den Blick nimmt. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge, exklusiv in der ARD-Audiothek. Und da gibt es auch unseren Podcast Welt macht China und natürlich auch bei anderen Podcast-Anbietern. An dieser Folge haben mitgearbeitet Eva Lambi-Schmidt, Zoe Mu und Axel Dorloff, der die Folge redaktionell betreut hat. Vielen Dank an unsere Gesprächspartnerin Dr. Janka Oertel, Direktorin des Asienprogramms des European Council on Foreign Relations. Danke an den chinesischen Experten für internationale Beziehungen Shen Dingli und an Zhao Minghao vom Institut Internationaler Studien der Fudan-Universität in Shanghai. Technik und Ton Hendrik Fano und David Schöpe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Benjamin Eisel, Astrid Freieisen, Steffen Wurzel, Ruth Kirchner, Marc Krüger und Fanny Michaelis. Tschüss und bis bald, ich heiße Joyce Lee.